Auf Gaza fallen wieder Bomben. Nach einer kurzen Phase der Hoffnung fliegt Israel wieder Angriffe. Zwei Monate hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gehalten. Seit vergangener Woche ist klar, der Krieg ist zurück. In Gaza gehen die Menschen aus Verzweiflung auf die Straße. Parallel verstärkt Israel die Angriffe im Westjordanland. Die Rede ist von einer neuen Front. Was ist da los? ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler aus dem Studio in Tel Aviv beobachtet seit Jahren die Lage in Nahost. Er war vor kurzem selbst unterwegs vor Ort im Westjordanland und hat dort Menschen getroffen, die eine Frage umtreibt. Droht ein zweites Gaza im Westjordanland? Hallo Jan.
Hi, hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 28. März. Wir starten bei den Protesten in Gaza.
Palästinenser demonstrieren vor den Trümmern im Gazastreifen. Sie protestieren gegen die Angriffe Israels, aber, und das ist besonders, auch gegen die Hamas. An mehreren Orten des Gazastreifens waren hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Für Frieden und für ein Ende der Hamas-Herrschaft.
Es gibt ganz viele Bilder in den sozialen Medien, Videos, die da gepostet werden. Es gibt auch Aufrufe, sich an den Protesten zu beteiligen. Wir können noch nicht richtig einschätzen, wie groß das wird. Ob das größer wird, ob das tatsächlich eine Bewegung wird, ob das sowas Ähnliches wird wie der Gaza-Frühling, analog zum arabischen Frühling, den wir ja mal hatten, wo dann Menschen aufgestanden sind. Also das gab es jetzt tatsächlich an mehreren Orten im Gazastreifen. Also zum Beispiel in Jejaia im Norden, auch in Khan Yunis, da sah man tatsächlich viele Männer, die gerufen haben, die Sprechgesänge hatten gegen die Hamas, auch gegen einzelne Vertreter der Hamas wurde da laut gerufen. Das sind Leute, die ihrem Ärger Luft machen wollen und die sagen, wir halten diesen Krieg nicht mehr aus, wir müssen das beenden. Dieser Krieg ist furchtbar für uns alle. Und da waren tatsächlich dann auch Hunderte, manche sagen auch Tausende beteiligt, die da durch die Straßen gelaufen sind. Und man muss jetzt mal abwarten, ob das tatsächlich dann auch so eine Art von Bewegung wird. Denn wir haben auch gesehen, dass die Hamas das dann eben, sobald es gegen die Hamas ging, auch versucht hat zu unterbinden. Da gab es Schläge, da wurde auch geschossen, da wurde Gewalt angewendet, um das zu unterdrücken. Also in Gaza zu protestieren, ist lebensgefährlich. Die Hamas, das ist eine Terrororganisation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also Menschen, die da protestieren, die die Hamas kritisieren, die wurden in der Vergangenheit immer wieder ins Gefängnis gesteckt, teilweise auch getötet, umgebracht. Insofern ist das total gefährlich. Das ist ein Terrorregime auch für die Bevölkerung in Gaza. Und deswegen ist das so besonders, wenn man jetzt auf einmal Sprechgesänge hört gegen die Hamas. Ich glaube, man muss das so ein bisschen einordnen natürlich. Das steht für die Verzweiflung der Menschen in Gaza, die jetzt eben diesen Krieg nicht mehr aushalten, der jetzt wieder begonnen hat mit Luftschlägen, mit israelischen Bodentruppen, mit einem großen Mangel, mit Unsicherheit, mit Vertreibung und allem, was dazugehört. Das halten die Menschen dort einfach nicht mehr aus. Und diese Verzweiflung ist so groß, dass sie jetzt ihrem Ärger auch öffentlich Luft machen, auch gegen die Hamas. Mal sehen, wie lange das der Hamas noch gelingt. Denn die Hamas ist natürlich geschwächt auch durch die israelischen Angriffe. Da werden auch immer wieder Führungskräfte der Hamas getötet. Die Hamas hat nicht mehr so viele Waffen, nicht mehr so viele Manpower auf den Straßen, wenn ich es mal so sagen darf. Und mal sehen, ob die diese Proteste in den Griff bekommen. Das ist natürlich das Ziel. Die Hamas versucht zu sagen, das ist alles von Israel gesteuert. Aber das ist sicher nicht der Fall. Das ist die Verzweiflung der Menschen, die da aus diesen Rufen spricht.
Die eigentlich vereinbarte Waffenruhe zwischen Hamas und der israelischen Armee, die hat nicht gehalten. Seit vergangener Woche spitzt sich die Lage wieder zu. Israel greift auch wieder massiv an. Sind die aktuellen Proteste in Gaza eine direkte Folge oder wie hängt das miteinander zusammen?
Also es war ja so geplant, dass man in der ersten Phase, die 6 Wochen und ein bisschen länger gedauert hat, dass man da spricht über die zweite Phase, also über einen dauerhaften Waffenstillstand, darüber, dass die restlichen Geiseln freikommen. Man darf ja nicht vergessen, das sind immer noch 59 Menschen, von denen 24 wahrscheinlich am Leben sind. Und es geht auch um die Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Also in dieser Waffenruhenphase, Da kamen tatsächlich jeden Tag im Durchschnitt so um die 600 Lkw rein. Mit Essen, mit Treibstoff, mit medizinischem Material, mit allem Möglichen, was da gebraucht wurde. Da hat man Lager auffüllen können. Das hat die Lage der Menschen in Gaza wirklich verbessert. Und jetzt sind es dann schon wieder fast 4 Wochen, in denen nichts reinkommt. In denen die Menschen immer verzweifelter werden. In denen tatsächlich die Preise, auch wenn man sich da Essen kaufen will, ins Astronomische gestiegen sind, in denen es vieles gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel frische Dinge gibt es nicht mehr auf den Märkten. Die Leute essen jetzt wieder Dosenfutter und alles Mögliche. Das ist eine furchtbare Lage. Und das verschärft sich jetzt zunehmend. Das führt eben dazu, dass die Menschen jetzt so verzweifelt sind in Gaza, dass sie sogar bereit sind, auf die Straße zu gehen.
Die aktuellen Kämpfe in der Region, die dauern ja schon über 1,5 Jahre. Am 7. Oktober 2023 ist der aktuelle Konflikt neu aufgebrochen mit dem Angriff der Hamas auf Israel mit rund 1200 Toten und über 250 israelischen Geiseln. Und dann kam es Ende Januar dieses Jahres zu einer Waffenruhe. Warum hat die nicht gehalten?
Eigentlich war der Plan, dass man nach der Waffenruhe in Phase 2 kommt, also dauerhafter Waffenstillstand, Freilassung aller Geiseln, humanitäre Hilfslieferungen und dann auch Wiederaufbau von Gaza irgendwann. In den Gesprächen ist man nicht vorangekommen. Das ging nicht voran tatsächlich. Da hat die Hamas sich nicht drauf eingelassen. Israel hat sich nicht drauf eingelassen auf die Bedingungen der Hamas, nämlich zum Beispiel ihre Truppen abzuziehen völlig. Da ist die Regierung gerade sehr massiv unter Druck. Es gibt eine große innenpolitische Krise, weil viele Israelis meinen, dass diese Regierung den Rechtsstaat Israel abschaffen will. Da sind viele Menschen jetzt gerade in diesen Tagen auf der Straße. Und es gibt einige, die sagen, dass der Krieg in Gaza jetzt wieder hochgefahren wird. Das hat natürlich damit zu tun, auch von dieser innenpolitischen Situation abzulenken. Und dazu passt dann eben auch das, was im Westjordanland passiert. Und es ist dann sicher kein Zufall, dass Netanyahu dann eben ankündigt, wir stehen hier vor einer immer größeren, möglicherweise einer neuen Front.
Und diese zweite Front, von der Netanyahu spricht, damit ist das Westjordanland gemeint. Warum weitet Israel seine Angriffe parallel zu denen in Gaza aus auf das Westjordanland?
Der Grund ist natürlich wahrscheinlich auch, dass man jetzt wieder sich stark zeigen will. Und deshalb sagt Benjamin Netanyahu ganz klar, wir haben jetzt hier eine neue Front im Westjordanland. Da müssen wir auch massiv rein. Wir haben da ein großes Sicherheitsproblem. Und das soll dann auch Aufmerksamkeit von vielen Israelis ablenken, die eigentlich total empört sind über das, was hier innenpolitisch passiert und deren Blick gelenkt werden soll auf eben eine neue Front im Westjordanland.
Um das geografisch und politisch nochmal eben einzuordnen, das Westjordanland, auf Englisch Westbank, das ist eben dieses Gebiet westlich des Flusses Jordan, westlich von Israel. Es ist palästinensisches Gebiet, aber es ist eben voller israelisch kontrollierter Gebiete und israelischer Siedlungen, ne?
Also wenn man sich so eine Karte anguckt vom Westjordanland, dann ist das ein einziger großer Flickenteppich. Da gibt's die großen Siedlungsräume, also die Städte, wo Palästinenserinnen und Palästinenser wohnen. Also Ramallah zum Beispiel, Hebron ist die größte Stadt, Jericho, Jenin, Nablus. Das sind große Orte, wo viele Palästinenser wohnen. Dann gibt es so mittlere Gebiete, die so ein bisschen halb besiedelt sind. Und es gibt ganz große Teile, das sind über 60%, das sind vor allem landwirtschaftliche Flächen, in denen dann aber jetzt viele israelische Siedlungen und Außenposten sind. Also wir reden da von Hunderten. Da wohnen etwa 500.000 israelische Siedler. Das sind zum Teil Leute, die einfach nur da wohnen, weil es irgendwie günstig ist. Darunter sind aber auch wirklich radikale Leute, die immer mehr von diesem Gebiet an sich reißen wollen und dem Staat Israel zuschlagen wollen. Die wollen, dass Palästinenser dort vertrieben werden. Die wollen auch, dass Israel dieses Land annektiert. Und da gibt es immer wieder richtig viele Auseinandersetzungen und Gewalt. Und die dehnt sich dann eben manchmal jetzt auch aus in die anderen Teile. Also zum Beispiel nach Jenin. Das ist eigentlich eine Stadt, in der viele Palästinenser wohnen. Und trotzdem geht das israelische Militär da gerade rein und vertreibt dort Menschen. Also inzwischen ist es so, früher hat man geredet von einem Kampf um diese landwirtschaftlichen Gebiete. Inzwischen kann man sagen, dass sich die Gewalt auf das ganze Westjordanland ausgeweitet hat. Zurzeit ist es vor allem im Norden sehr angespannt. Aber die Menschen rechnen damit, dass sich das auch auf andere Gebiete noch heftiger ausweitet.
Und diese vielen israelischen Siedlungen im Westjordanland, die gelten ja auch als völkerrechtswidrig. Trotzdem wird jetzt über eine Annexion gesprochen. Die würde doch auch gegen das Völkerrecht verstoßen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also man muss sagen, das Westjordanland ist besetzt von Israel seit 1967, Sechstagekrieg. Davor war es von Jordanien besetzt. Der Plan ist aber eigentlich, das gibt es seit den 90er Jahren mit den sogenannten Oslo-Abkommen, dass dort ein palästinensischer Staat entstehen soll. Und wenn man jetzt da unterwegs ist, dann sieht man an jeder Ecke, dass da gebaut wird. Die israelische Regierung genehmigt wöchentlich fast neue Wohneinheiten, also die Siedlungen werden massiv ausgebaut. Und das ist eben das Projekt der radikalen Siedler, der Zionisten auch, die sagen, wir müssen immer mehr Bevölkerung in dieses Gebiet bekommen. Das ist auch Teil des gelobten Landes und am Ende ist das unseres. Und da kommen dann aber natürlich Rechte für Palästinenser, die dort wohnen. Das sind auch etwa 3 Millionen Menschen, vielleicht ein paar mehr. Die kommen da nicht so richtig vor und für die werden die Räume eng, die sind unterdrückt und die erleben viel Gewalt jeden Tag.
Übrigens, dazu haben wir auch schon mal eine ganz eigene Folge bei FKM gemacht über die Siedlungspolitik. Den Link dahin legen wir euch nochmal in die Shownotes. Hat das, was du da derzeit im Westjordanland beobachtest, eine neue Dynamik?
Ja, das kann man schon sagen. Also es ist so, dass eigentlich alle israelischen Regierungen den Siedlungsbau mehr oder weniger gefördert haben, aber nicht in dieser radikalen Form. Und das hat sich jetzt total verändert. Es gibt hier in Israel das Lager der Nationalreligiösen. Also das sind Leute, die für den jüdischen Nationalstaat sind und für die Ausweitung des jüdischen Nationalstaats. Sie träumen von einem Groß-Israel, was eben vom Mittelmeer bis zum Jordan, auf Englisch würde man sagen from the river to the sea, das kennen wir aus anderen Kontexten, reicht. Die wollen dieses ganze Gebiet, dass es ein jüdischer Staat wird. Und diese Kräfte, die kein Interesse haben an Rechten für Palästinenser, die sitzen jetzt eben mitten in der Regierung. Das sind Leute wie Bezalel Smotrich zum Beispiel. Der hat kein unwichtiges Amt, der ist Finanzminister und ist gleichzeitig noch zuständig für die Verwaltung der Siedlungen im Westjordanland. Der Finanzminister, der hat das Jahr 2025 zum Jahr der Annexion quasi ausgerufen. Der hat gesagt, 2025 wird mit Gottes Hilfe das Jahr der Souveränität über Judäa und Samaria, so nennen die Siedler die Westbank. Und damit sagt er, ja, die haben was vor, die haben einen Plan und sie hoffen, dass es 2025, also in diesem Jahr, passiert. Oder Itamar Ben-Gvir, das ist ein Politiker, der verurteilt wurde rechtskräftig wegen der Unterstützung von Terrororganisationen. Der ist Polizeiminister und ist dort verantwortlich auch für die Sicherheitskräfte in der Westbank, die dafür sorgen, dass Palästinenser große Gewalt erleben auch oder dass eben die Gewalt von Siedlern nicht eingedämmt wird. Diese Leute sitzen jetzt mitten in der Regierung. Die braucht Benjamin Netanyahu, der Premierminister, um seine Mehrheit zu sichern und an der Macht zu bleiben. Und deswegen macht er denen große Zugeständnisse. Deswegen wird jetzt hier offen darüber geredet, dass man ja Teile des Gebietes oder vielleicht sogar das Ganze annektieren könnte. Deswegen werden die Siedlungen ausgebaut. Das hat auch mit Geld zu tun. Also zum Beispiel pumpt Israel enorme Summen in den Ausbau der Infrastruktur im Westjordanland. Und die Räume für Palästinenser werden immer enger. Die haben manchmal Schwierigkeiten, in ihr Dorf zu kommen und auch kurze Strecken zurückzulegen. Also zum Beispiel, wenn man von Ramallah nach Bethlehem fährt, das sind 30, 40 Kilometer. Ich habe neulich einen Freund gesprochen, der meinte, er rechnet 3 Stunden Fahrt, weil er immer wieder durch Checkpoints muss, weil er überall nicht durchkommt. Für Palästinenser ist zum Beispiel das Thema Fortbewegung gerade die Hölle und für die Siedler wird es immer einfacher.
Im Westjordanland, da leben rund 3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser. In Gaza fliegt das israelische Militär jetzt auch wieder massive Luftangriffe. Droht dem Westjordanland jetzt vielleicht eine vergleichbare Zerstörung, die wir seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza erleben?
Also seit dem 7. Oktober schon ist das Westjordanland in totaler Anspannung. Es gibt ganz, ganz viele Militäreinsätze dort und tatsächlich hat Israels Armee vor ein paar Wochen, als nämlich die Waffenruhe in Gaza begonnen hat, mit einer großen Operation im Norden des Westjordanlandes begonnen. Das hat dazu geführt, dass dort 40.000 bis 50.000 Menschen vertrieben wurden, dass Häuser zerstört werden und das Ganze läuft weiter. Man kann sagen, das ist tatsächlich eine neue Qualität, wie Israel da reingeht, weil man jetzt eben auch mit Luftangriffen im Westjordanland arbeitet, mit Kampfhubschraubern, Panzer sind da im Einsatz. Truppen gehen rein und gehen in diese Flüchtlingslager, die es da gibt und schlagen dort Schneisen durch. Und das, was man sehen kann, und das sagen dann eben auch zum Teil israelische Politiker, im Westjordanland wird jetzt das angewandt, was man in Gaza gelernt hat. Da ist die Rede von der Gasification, also von der Vergaserung, wenn ich es mal so sagen darf, des Westjordanlandes. Also die Kriegstechniken, die man in Gaza gelernt hat, die werden jetzt im Westjordanland angewendet. Es gibt, wie im Gazastreifen, so riesige Bulldozer, die da rumfahren und die dann in ganze Wohngebiete so Schneisen schlagen, die Straßen zerstören, die dafür sorgen, dass zum Beispiel das Flüchtlingslager in Jenin, wo ich war, dass das leichter zugänglich ist für die Truppen. Da baut man eine Schneise rein, da zerstört man Häuser, das passiert im großen Stil. Da sind 16.000 bis 18.000 Menschen vertrieben worden, 3.500 Familien mussten da weg, weil man eben dort dafür sorgen will, dass das Militär rein und raus kann, wann es will. Und dafür schafft das Militär gerade die Infrastruktur. Und das hat man in Gaza gelernt. Da hat man ja auch so große Schneisen geschlagen. Da hat man auch im großen Stil Gebäude zerstört, um besser reinzukommen und um das Gebiet besser zu kontrollieren. Und das ist dann tatsächlich so eine Art von Gasification, weil die Methoden aus dem Krieg in Gaza auch in der Westbank angewendet werden. Und das sagen israelische Politiker auch ganz offen.
Du hast ja eben gesagt, im Westjordanland leben rund 500.000 jüdische Siedler neben rund 3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern. Welche Rolle spielen denn eigentlich beim aktuellen Vorgehen Israels im Westjordanland die jüdischen Siedler vor Ort?
Also die Siedler, das sind ziemlich unterschiedliche Leute. Es gibt Menschen in der Westbank, das Gros vielleicht dieser Menschen, das sind Leute, die wohnen da einfach nur, weil es da billigen Wohnraum gibt, weil es da bequem ist, weil man im Grünen wohnt, was man in Jerusalem oder Tel Aviv nicht so richtig machen kann wahrscheinlich und weil man sich da leisten kann. Das ist für viele der Grund. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die haben eine Mission, die sind radikal, die sind auch bereit, Gewalt anzuwenden und die kommen immer mehr auch in Schlüsselpositionen. Also zum Beispiel haben wir gesehen, dass als der Krieg in Gaza begonnen hat, natürlich viele professionelle Soldaten dort gebraucht wurden. Und dann hat man Reservisten eingezogen. Das waren selber Siedler, Leute aus den Siedlungen. Die haben eine Uniform anbekommen und haben dann eben ihren Dienst als Soldaten im Westjordanland gemacht und haben eigentlich das Gleiche gemacht, was sie vorher gemacht haben, nämlich Palästinenser zu terrorisieren, sie von der Ernte abzuhalten, sie zu schlagen, Wege zu schließen und so weiter. Was sie vorher als Siedler gemacht haben, aber jetzt eben nochmal mit mehr Autorität in Uniform. Es sind auch in der militärischen Führung und bei der Polizei Siedlervertreter dort, die auch eine andere Linie fahren. Und das heißt, das ist nicht mehr nur das Vorgehen von Privatpersonen, sondern die sind jetzt auch dort in wichtigen Positionen. Und das sieht man dann eben, wenn man sich zum Beispiel Videos anguckt, die furchtbar sind. Also man sieht dann Fälle zum Beispiel von Siedlergewalt, da schlagen Siedler oder schießen Siedler auf Palästinenser. Und daneben steht israelische Polizei, israelisches Militär und macht nichts. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass Polizei und Militär auch von diesen Leuten durchsetzt sind und dass die dafür sorgen, dass die Siedler da zu großen Teilen freie Hand haben, dass wenige Fälle von Siedlergewalt nur verfolgt werden. Und das ist ein Riesenproblem und das macht den Palästinensern dort das Leben zur Hölle.
Ja, und diese radikalen Siedler, die sind teilweise nicht nur aggressiv gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern. Vor kurzem ist der Korrespondent der FAZ, Christian Meyer, von Siedlern bedroht worden und auch festgenommen worden, also ein Journalist. Wie nimmst du das wahr? Wie sind deine persönlichen Erfahrungen, Jan, mit diesen Siedlern?
Also wenn man da unterwegs ist, dann muss man aufpassen, auf jeden Fall. Der Christian Meyer, das ist ein guter Kollege, der war dort unterwegs mit Aktivisten, und wurde dann von Siedlern angehalten, die sehr aggressiv waren. Der wurde festgesetzt. Mir ist sowas auch mal passiert. Ich war unterwegs im Westjordanland im Süden. Und dann kamen eben auch so Leute in Uniform, wo man nicht so richtig wusste, sind das jetzt Privatleute oder sind das offizielle Soldaten, die mich festgesetzt haben, die mich mit einer Waffe bedroht haben, die dann Fotos von meinem Pass gemacht haben, die dann zirkuliert sind in Facebook und WhatsApp-Gruppen von radikalen Siedlern. Auf der anderen Seite will ich mich auch nicht beschweren, weil wir können da immer wieder weg, wir gehen da rein und berichten und erleben dann manchmal solche Dinge. Aber für Palästinenserinnen und Palästinenser ist das der Alltag und die haben dann im Zweifelsfall keine Lobby und keinen deutschen Botschafter, der sich dann äußert und das Ganze verurteilt.
Ja, wie positioniert sich denn Deutschland zu diesem Vorgehen der jüdischen Siedler, die ja gegen internationales Recht verstoßen?
Deutschland sagt, Israel hat das Recht, sich gegen Terror zu verteidigen und Deutschland steht an der Seite Israels. Aber natürlich, wenn Deutschland Israel unterstützt, dann unterstützt es eben auch dieses Israel, was im Westjordanland gegen das Völkerrecht handelt. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Das sagen auch Diplomaten hinter vorgehaltener Hand, dass das einfach immer weniger zusammenpasst. Einerseits diese Staatsräson, Deutschland, wir stehen für Israel, das ist das, was wir auch gelernt haben aus dem Holocaust. Und die zweite große Lehre ist ja eigentlich, wir stehen auch fürs internationale Recht, wir stehen für die Universalität der Menschenrechte. Und diese beiden Dinge, die sich Deutschland eigentlich so auf die Fahnen schreibt, die passen immer weniger zusammen und das ist ein großes Problem und das macht deutsche Außenpolitik dann mit Blick auf diese Region hier auch total unglaubwürdig und wird heftig kritisiert. Also wenn man mit Palästinenserinnen und Palästinensern redet, dann ist das Ansehen Deutschlands total gesunken. Es gibt einen krassen Satz, den ich immer wieder gehört habe, wenn ich Palästinenserinnen und Palästinenser treffe, die sagen, Free Palestine from German guilt. Also befreie Palästina, also Free Palestine ist ja der Slogan, von der deutschen Schuld. Die meinen damit, warum sollen wir Palästinenser darunter leiden, dass Deutschland wegen seiner Vergangenheit keine klare Position beziehen kann.
Du warst bei deinen Recherchen vor Ort im Westjordanland, auch in der Stadt Jenin. Da ist ein großes Flüchtlingslager. Wie wirkt sich die aktuelle Eskalation auf die Menschen dort aus?
Also im Lager von Jenin, da wohnen sehr, sehr viele junge Leute oder haben gewohnt, muss man sagen, weil die sind alle weg. Die sind vertrieben worden, die sind jetzt irgendwie untergebracht. Im Norden des Westjordanlandes sind 40.000, 50.000 Menschen vertrieben, die jetzt in irgendwelchen Behelfsunterkünften sind, darunter auch viele junge Leute. Und die fragen sich natürlich, was ist meine Perspektive? Was kann ich hier machen? Was ist meine Zukunft? Habe ich eine Entwicklungschance? Die wollen vielleicht studieren, die wollen reisen, die wollen vielleicht ein Business aufbauen. Die haben auch Träume und überlegen sich halt gerade so, was ist eigentlich mein Spielraum hier in dieser Besatzungssituation? Und dann gibt es verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Da gibt es Leute, die versuchen wegzugehen, die versuchen ins Ausland zu gehen, wenn sie können, wenn sie es leisten können. Es gibt Leute, die haben resigniert. Und es gibt andere Leute, die sehen den einzigen Weg tatsächlich daran, sich dem anzuschließen, was sie den Widerstand nennen. Also zur Waffe zu greifen, auch zur Not Terroranschläge zu verüben, gegen israelische Besatzungstruppen zu kämpfen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn einerseits sagt Israel ja, wir wollen den Terror bekämpfen. Wir wollen auch die Terrororganisation Hamas bekämpfen. Und gleichzeitig sorgt die Situation, die da gerade geschaffen wird, dafür, dass Terrororganisationen wie die Hamas kein Problem haben, Nachwuchs zu rekrutieren, weil viele Leute sagen, ja, das ist der einzige Weg, den ich hier für mich sehe. Und die einzige Perspektive, die ich habe, ist hier zum Märtyrer zu werden. Und das ist natürlich total furchtbar. Meine Kollegin Sophie von der Tann, die war neulich für eine Reportage unterwegs mit jungen Leuten, die wollten eigentlich was total Normales tun. Die wollten klettern gehen im Westjordanland. Die wollten da mit Seil und Helm und wollten zusammen sein und einen guten, entspannten Tag verbringen in der Natur. Und auf einmal kam das Militär. Die mussten da weg, mussten das abbrechen. Und das war für die natürlich völlig, völlig frustrierend. Und das führt diesen Leuten, die so sind wie wir, die so leben wollen wie wir, ja fast jeden Tag vor Augen, dass sie da keine Freiheit haben und dass ihre Perspektiven durch die israelische Besatzung, die sie jeden Tag erleben, total beschränkt sind.
Well, we live in an occupied land. We don't have access to a lot of things. We're not free. We're always in danger.
Die Reportage von Sophie von der Tann, die heißt Inside Westjordanland, junge Palästinenser im Ausnahmezustand. Die ist wirklich sehr sehenswert, finde ich, verlinken wir euch in den Shownotes. Und da geht es eben auch um die Radikalisierung der Menschen, die dort leben.
Und es gibt halt total junge Leute, die sagen, ich greife hier zur Waffe, ich leiste Widerstand, wie die das nennen, ich bekämpfe die israelischen Besatzungstruppen und ich werde im Zweifel auch zum Märtyrer. Wenn man unterwegs ist, zum Beispiel in Jenin, da hängen überall an der Straße, an Laternenpfählen, die Bilder dieser Märtyrer. Das sind junge Leute in Kampfmontur mit einem Sturmgewehr. Die werden dort verehrt als Helden, die sich der Besatzung entgegenstellen. Mhm. Aus israelischer Sicht sind das Terroristen. Und manche sind es auch, wenn sie eben auch gegen Zivilisten vorgehen. Mhm. Das sind da die Role Models für junge Leute. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich auch so ein kleines Kind, mit dem meine Kollegin Sophie gesprochen hat, im Flüchtlingslager, das neben so einem Widerstandskämpfer für Israel, ein Terrorist, steht und sagt: Das ist mein Traum, ich will Widerstandskämpfer werden, ich will auch mit dafür sorgen, die Juden aus meinem Land zu vertreiben. Und das ist natürlich total krass, wenn ein kleines Kind sowas schon sagt.
Die Waffenruhe in Gaza ist vorbei. Jetzt gibt es immer mehr israelische Angriffe, auch im Westjordanland, und Konflikte zwischen palästinensischer Bevölkerung und jüdischen Siedlern. Und auch mehr und mehr Radikalisierung. Wenn wir zum Abschluss da drauf gucken, wie könnte es hier zu einer Deeskalation kommen, zu Frieden oder zumindest wieder hin zu sowas wie einer Waffenruhe? Welchen Einfluss haben hier internationale Akteure?
Also eigentlich kommt es hier, wenn es um Israel geht, nur auf die USA an. Man guckt nur auf die USA. Solange die USA das mitmachen, was Israel tut, hat Israel in der eigenen Wahrnehmung das Recht, das eben alles auch zu tun. Und gerade mit Donald Trump ist es so, da ist die Wahrnehmung, wir haben gerade einen Freifahrtschein. Wir können jetzt in Gaza wieder richtig gut zuschlagen, auch mit Bodentruppen. Wir können dort wieder militärisch reingehen. Wir können das auch im Westjordanland tun. Es gibt jetzt auch Politiker der USA, zum Beispiel der neue Botschafter Mike Huckabee, der jetzt hierher kommen soll, der auch der Meinung ist, Annexion ist eine gute Idee des Westjordanlandes. Also da fühlt man sich sehr unterstützt und das ist das Einzige, was hier für Israel zählt. Denn man ist auch angewiesen auf die USA, die zahlen große Militärhilfen, die liefern Waffen. Ohne die Hilfe der USA könnte sich Israel nicht so verhalten, wie es tut. Auf der anderen Seite gibt es Länder, mit denen hat Israel Friedensverträge, also mit Ägypten, mit Jordanien. Es gibt mit arabischen Staaten auch richtige Verträge und Versuche, auch über Wirtschaftsbeziehungen zur Normalisierung zu kommen. Saudi-Arabien, das größte oder wichtigste arabische Land, da steht im Raum eben, dass man sich da zu einem Abkommen einigt und wirtschaftlich mehr kooperiert. Saudi-Arabien hat geholfen, zum Beispiel Angriffe aus dem Iran abzuwehren. Also da sind Länder, von denen Israel sagt, wir sind von Feinden umzingelt, die tatsächlich Israel helfen und an Israels Seite auch stehen. Und das müsste eigentlich viel mehr genutzt werden von israelischer Seite. Das geht nur nicht, wenn man weiter so vorgeht gegen die Palästinenser, wie Israel das tut. Dafür brauchen die Palästinenser irgendeine Art von Perspektive. Und Israel ist, so wie sie jetzt aufgestellt sind, nicht bereit, denen diese Perspektive zu geben.
Jan, vielen Dank dir.
Danke dir, Victoria. Tschüss, bis bald.
Jan-Christoph Kitzler berichtet für die ARD aus Tel Aviv über die aktuelle Lage in Nahost. Seine Berichte und Reportagen findet ihr auf tagesschau.de. Und da findet ihr auch immer alle News, wie sich die Lage in Nahost weiterentwickelt. Die Y-Kollektiv-Reportage von Sophie von der Tann, die bietet einen Einblick in das Leben junger Palästinenser. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion: Viktor Weresch, Regina Stärke, Jürgen Kopp und Marinuel Zwieler. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann geht's zusammen mit Keschrau Beros hier um die Gaming-Industrie. Die macht heute mehr Geld als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Aber der Erfolg hat seine Schattenseiten. Vor allem auf Kosten der Mitarbeitenden. Bis dahin. Tschüss.